Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ja, beim Lüften wird es immer ein bisschen kühl. Also für euch, die ihr uns zuschaut, in der Fahr, im Viertel, in Hesel. Wir lüften ab und zu und das sorgt dann für eine gewisse Frische hier im Raum. Ich hoffe wenigstens, dass ihr auch sonst frisch seid. Wir wollen weitermachen. Heute ist die vorletzte der Predigten in diesem Jahr über den Römerbrief. Nächsten Sonntag sind wir in der Hälfte des Römerbriefs und dann die nächste Hälfte wird es dann im nächsten Jahr geben. Und ich will euch mit euch da weiter überlegen. Heute haben wir ein bisschen längeren Text und ich will trotzdem, dass ihr einen so gut wie möglich einen Eindruck habt von dem, was dort drin steht. Aber es ist Gottes Wort und deshalb möchte ich starten mit uns und mit uns beten und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Es ist wirklich dein gutes Wort, Jesus, und das, was wir dort lesen, hilft uns deutlicher zu sehen auf dich und wer du bist und was du für uns getan hast. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das gut erklären kann, dass das etwas ist, was nachhaltig Wirkung hat, weil du es an unseren Herzen gebrauchst. Ich bitte dich darum, dass du das jetzt tust. Amen. Setzt euch gerne. Ich muss sagen, ich bin einigermaßen entsetzt. Warum? Ich habe bei Google in der letzten Woche eingegeben, was ist der Sinn des Lebens. Und danach habe ich gedacht, der Rechner explodiert. Also so viel, was man an dieser Stelle lesen kann, die ganzen Diskussionen, all das, was man da an Erfahrungen und auch Eindrücken lesen kann zu der Frage unter anderem, wozu ist das alles gut in meinem Leben? Ein 14-Jähriger hat zum Beispiel geschrieben, dass er von der Schule aus einen Aufsatz schreiben muss zu dieser Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und er fragt die Leute im Internet, was könnte das denn sein? Die meisten Antworten auf seine Frage waren, es gibt keinen Sinn im Leben. Ein Nächster schreibt, es gibt keinen, sondern du bist dafür da, dass die Menschen nicht aussterben. Ein anderer schreibt, du hast den Sinn, den du dir selber suchst. Und erstaunlich viele Leute haben gesagt, dass sie selber auf der Suche sind und dass sie selber mit dieser Frage überhaupt nicht klarkommen und nicht wissen, was sie da antworten sollen. Eine Frau schreibt zum Beispiel, ich habe studiert, einen Job gefunden, muss jetzt 40 Stunden arbeiten, aber in der Freizeit habe ich kaum mehr Zeit und Energie, um etwas zu unternehmen, das mir Freude oder Sinn bereitet. Eine Beziehung habe ich auch, aber derzeit sehen wir uns nicht wegen der Auslandsaufenthalte. Aber wieso sollte ich das noch 40 Jahre weitermachen? Was ist der Sinn darin? Mein Job macht mir zwar Spaß und mein Chef zahlt nicht schlecht, aber das macht mich nicht dauerhaft glücklich. Und dann fragt sie selber, die anderen, was treibt euch an? Welchen Sinn habt ihr im Leben? Welche Ziele verfolgt ihr? Welche Ziele sollte ich verfolgen? Und dann am Schluss, nicht, dass da Missverständnisse entstehen, sagt sie, ich bin nicht depressiv oder selbstmordgefährdet, mir ist fast alles nur gleichgültig. Und ich hangle mich so von Tag zu Tag, freue mich nur auf den Urlaub und auf meinen Partner. Krass. Ich will weiter mit euch lesen, weil ich glaube, dass unser Abschnitt im Römerbrief zu dieser Frage und zu diesem Eindruck sehr viel zu sagen hat. Paulus setzt bei der Frage an, wenn ihr vielleicht noch euch zurückerinnert an die letzte Predigt, jetzt glaube ich an Jesus. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz mich in die Familie Gottes geholt. Gott ist mir gnädig und jetzt? Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Mache ich so weiter wie vorher auch? Und ich will an diesen Text heute Morgen anders herangehen, als dass ich sonst an die Texte herangehe. Ich will, um diese Frage zu beantworten, zunächst euch zeigen, dass in diesem Text Paulus spricht über zwei Beispiele, die er in diesem Text beschreibt. Und ich will diese Beispiele ganz kurz erklären, sagen, was sie bedeutet. Und dann nach den beiden Beispielen will ich euch in vier Schritten zeigen, welche Auswirkungen sie auf diese Frage von Sinn und Bedeutung in meinem Leben haben. Paulus startet mit dem ersten Beispiel in Römer 6, Vers 15. Lest mit mir. Was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz? Ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiter sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemanden unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissenhaft wie Sklaven in dem Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklave der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben, und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Okay, langer Text. Was bedeutet das? Erstes Beispiel, was Paulus hier bringt, ist, ihr, sagt er zu seinen Leuten, die das lesen, ihr kennt das doch mit den Sklaven. In Klammern, warum sagt jetzt Paulus nicht und sagt das in diesem Zusammenhang an keiner Stelle, dass Sklaverei schlecht ist? Weil es geht ihm gerade nicht um Sklaverei an sich, sondern dieses Bild der Sklaverei ist ein Beispiel für ihn, das er gebraucht, um etwas ganz anderes deutlich zu machen. Und er sagt, Paulus sagt, ihr kennt das doch. Wenn ich Sklave bin, dann tue ich das, was mein Boss sagt. Ich habe keine andere Option. Er ist Chef und nicht ich. Wenn er sagt, geh hin, räum das Wohnzimmer auf, dann fängt nicht eine Diskussion an, ob ich irgendwie Spielraum habe, es doch zu lassen und irgendwie anders zu machen. Und gibt es nicht, sondern ich bin ihm verpflichtet. Ich tue, was er sagt. Und jetzt sagt Paulus, aber das ist nur so lange, wie ich Sklave bin. Viele Sklaven der damaligen Zeit waren Sklaven nur für eine bestimmte Zeit. Oft ging es um einen Geldbetrag, den derjenige bekommen hat und hat dann versprochen, okay, für diese Zeit diene ich dir, bin ich dir zur Verfügung mit meiner Arbeitskraft. Wenn diese Zeit aber zu Ende ist, dann ist das Boss-Sein auch zu Ende, dann ist er nicht mehr dein Chef. Es gelten dann andere Spielregeln. Was Paulus hier sagt, ist, wenn du Christ bist, dann ist Jesus jetzt Chef deines Lebens. Vorher war die Sünde mein Chef. Ich habe nichts mit Gott zu tun gehabt. Paulus sagt das in Vers 21. Mit welchem Ergebnis? Was brachte das? Oder anders gesagt, welch einen Sinn hatte das vorher, als die Sünde unser Chef war? Was hat das gebracht? Und Paulus sagt, Dinge, für die wir uns heute schämen. Ich habe Dinge getan, ich freue mich darüber, dass ihr mir nur bis zur Stirn gucken könnt, dass ihr nicht an einigen Stellen nicht meine Geschichte kennt, nicht das kennt, was ich getan habe. Denn es ist so, wie Paulus das hier sagt, ich schäme mich dafür. Ist nicht gut. Paulus sagt, am Schluss der Dinge, wenn die Sünde mein Chef ist, am Schluss der Dinge, das Ergebnis davon ist Tod, ist Ende, ist nichts Gutes, ist getrennt sein von Gott, all das, was Elend ist, Hölle am Schluss. Und Jesus Christus ist der, der mich freigemacht hat aus dieser alten Bindung. Sünde ist vergeben, nicht mehr mein Chef ist die Sünde und jetzt habe ich diese neue Bindung, nämlich die Bindung an Jesus. Und wieder, was ist der Sinn? Was ist das Ergebnis? Und Paulus schreibt hier in Vers 22, neuer Chef, Jesus, das Ergebnis ist ein verändertes Leben, ein Leben Stück für Stück, das sich hin in Richtung Jesus bewegt. Das meint er mit geheiligtem Leben, was hier als geheiligtes Leben schreibt. Und er sagt, was ist am Schluss der Geschichte das Ergebnis? Ewiges Leben bei Gott. Kurz nochmal hier die Logik, die Paulus hier anspricht. Irgendjemand, was er sagt, ist, irgendjemand ist immer mein Chef. Immer. Immer gibt es irgendwas in meinem Leben oder gibt es irgendjemanden in meinem Leben, der bestimmt, der prägt, der beeinflusst. Immer. Ich habe dir am Anfang von dieser Internetdiskussion gelesen, die ich da angeguckt habe, einer in diesem Forum, er ist kein Christ, hat mit Glauben nichts am Hut, aber er schrieb das und ist mir nachher erst aufgefallen, dass er im Grunde genommen das so wie Paulus schreibt ist, er sagt zu jemandem anders, kleiner Tipp, du bist immer ein Angestellter, immer. Genauso beschreibt Paulus das hier. Ja, ich weiß, das ist kein angenehmer Gedanke. Ich wenigstens hätte es gerne, dass ich sagen könnte, mein Leben führe ich unabhängig, frei. Ich bin niemandem verpflichtet. In der Diskussion hier im Forum, als es darum ging, den Sinn meines Lebens zu finden, ging es viel um die Frage von Freiheit, von wenn mein Konto erstmal ganz voll ist und wenn ich dann nicht mehr arbeiten brauche und so, dass dann Freiheit wäre und dann würde ich die Erfüllung finden und so. Und es ist sehr spannend im Verlauf dieser Diskussion ist, dass es diese Freiheit nicht gibt, wurde den Leuten sehr schnell deutlich. Paulus sagt hier, diese Freiheit, dass ich niemandem verpflichtet bin, ist Illusion. Ich kann im Grunde genommen zwischen zwei Chefs entscheiden, sagt er hier in diesem Abschnitt, zwischen Sünde oder Jesus. Und wenn Jesus mein Chef geworden ist, dann ist alles anders geworden. Die Frage, was dann in meinem Leben Bedeutung hat, die Frage, worauf ich schaue, was sinnvoll ist für mein Leben, beantworte ich völlig anders. Paulus sagt, die Sklaverei ist zu Ende. Wenn ich Jesus folge, dann bin ich nicht mehr Sklave der Sünde. Aber ich gehe eine neue Bindung ein. Es wäre Illusion zu sagen, jetzt ist mein Leben völlig, ich kann tun und lassen, was ich will. Und das ist die Ursprungsfrage dieses Textes. Kann ich dann so weitermachen, wie ich will? Nein, kann ich nicht. Weil ich in eine neue Bindung, nämlich die Bindung zu Jesus eingetreten bin. Wenn ich Christ bin, dann hat Jesus mich frei gemacht und er ist jetzt mein guter, liebevoller, neuer Chef. Paulus versucht das mit einem zweiten Beispiel deutlich zu machen. Zweites Beispiel, lest mit mir, Römer 7 ab Vers 1. Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser Leben noch unsere eigene Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Und wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung des Geistes und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt waren. Zweiter Vergleich, den Paulus jetzt hier einführt, und er zielt im Grunde genommen auf das Gleiche wie beim ersten Vergleich. Wenn ich verheiratet bin, bin ich einem Menschen in einem besonderen Maß verbunden. Nicht nur meine Liebe zu meiner Ehefrau, sondern wir haben das auch vor dem Gesetz festgemacht. Vor dem Standesamt habe ich gesagt, ich schwöre, mit anderen Worten, aber ich verspreche meiner Frau die Treue. Ein Mann, eine Frau fürs ganze Leben. Alles andere ist Ehebruch. Das sind die Regeln. Es sei denn, dass einer der Partner stirbt. Und dann ist die ursprüngliche Verbindung zu Ende. Was Paulus hier damit sagen will, ist, früher war ich auch wie in einer Ehe, ich war in einer Verbindung, in einer Bindung. Jesus ist gestorben und hat mich von dieser ursprünglichen Bindung, nämlich die Bindung an der Sünde, davon hat er mich befreit. Ich bin frei für eine neue Verbindung. Diese Verbindung ist mit Gott. Ich lebe jetzt mit ihm. Man kann nicht so tun, als ob ich weitermache, sondern diese neue Verbindung hat ihre Auswirkungen. Und jetzt komme ich zu den vier Schritten, mit denen ich euch versuche zu erklären, was das bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Nochmal das Erste. Meine Erkenntnis in diesem Text oder das, was mir deutlich geworden ist, ich bin nie ganz unabhängig. Am Freitag saß ich mit netten Leuten zusammen und wir haben zusammen gegessen. Irgendwie sind wir auf Koriander gekommen. Ich esse wirklich so gut wie alles. Aber bei Koriander wird das schwierig mit mir. Ich muss mir wirklich Mühe geben, weil du musst wissen, für mich schmeckt das wie Seife. Jemand in der Runde hat gesagt, ja Marco, das liegt an deinen Genen. Es gibt Leute, die einen, die mögen das und da ist das irgendwie so veranlagt, dass das mit Koriander gut ist, und die anderen, die können nichts dafür, aber die mögen das einfach nicht. Und wie mit diesem Koriander gibt es bestimmte Dinge, die ich mir nicht ausgesucht habe, die einfach so sind und die mich bestimmen. Meine Entwicklung meiner Geschichte, ich habe mir das nicht ausgesucht, meine Vergangenheit hat mich aber geprägt und es bestimmt nicht. Sie lässt mich nicht so schnell los. Ich werde geprägt von meiner Familie, von meinen Freunden. Wenn irgendjemand in meiner Familie oder meinen Freunden zu mir sagen würde, Marco, was hast du denn da wieder für Klamotten an? Ja, das macht einen Unterschied auf mich, das beeinflusst mich. Ich lebe nicht im luftleeren Raum, sondern das alles prägt mich. Aber vor allen Dingen lebe ich geistlich im Glauben, nicht in einem luftleeren Raum. Ich komme in diese Welt als Sünder und ich diene zuerst der Sünde. Oder anders, ich kann gar nicht anders als zu sündigen. Erst die Freundlichkeit und die Gnade Gottes macht es möglich, dass ich vor dieser Entscheidung stehen kann, zu wählen, wie ich weitermachen will. Aber ich lebe immer in einer Verbindung. Mir hat das in diesem Text sehr geholfen, Es ist nicht so, dass ich freischwebend durch die Gegend, sondern ich entscheide im Grunde genommen nur, wem ich verpflichtet bin. Ich wähle, ich sage es nochmal in dem Beispiel von Paulus, ich wähle mir meinen Boss. Ich wähle mir meinen Chef im Leben. Das, was mich bestimmt, das, was Sinn macht in meinem Leben, worauf ich Wert lege. Oder das hängt alles mit einer grundlegenden Entscheidung zusammen, nämlich wer ist, von welchem Chef, von welcher, was bestimmt mein Leben? Zweiter Schritt. Das ist wichtig, dass ich das, wenigstens für mich ist es wichtig, dass ich das verstehe. Ich erkenne, für wen ich lebe. In dieser Diskussion um den Sinn des Lebens hat jemand in dieser Diskussion einen berühmten Schriftsteller erwähnt und der hat mal gesagt, ich zitiere das, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Nochmal, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und deshalb, ja, es ist so. Die wichtigste Frage dieser Verse ist, für wen lebst du wirklich? Und das ist eine Frage für dich, wenn du nicht mit Jesus lebst. Und das ist auch eine Frage für dich, wenn du mit Jesus lebst. Diese Verse hier von Paulus fragen dich, wie ist das denn gerade wirklich? Nicht nur von der Theorie, nicht nur das, was du dir eigentlich wünschst, sondern wie lebst du gerade wirklich? Wie bist du unterwegs? Wer ist in deinem Leben wirklich Chef? Wer bestimmt gerade? Wonach richtest du dich? Wer hat Einfluss auf das, was du tust? Wofür lebst du? Warum stehst du, ich sag's mal andersrum, du stehst morgen früh auf. Warum? Du machst dich fertig und du packst den Tag an. Warum? Du stehst diesen Tag durch. Warum? Paulus sagt hier, wer ist dein Chef? Wer macht die Spielregeln? Und vielleicht ärgerst du dich manchmal, dass die Meinung von anderen sich so sehr beeindrucken, wenn sie so beliebt sind, wenn sie so viel Anerkennung bekommen, wenn sie so erfolgreich sind. Du ärgerst dich dann vielleicht darüber, dass du selbst dann so neidisch bist. Oder wenn dich andere kritisieren, dann ärgert dich das vielleicht, dass dich das so beeindruckt, dich in Schleudern bringt, du so unsicher erscheinst. Was es auch immer ist, aber so alles in unserem Leben hängt mit dieser Frage zusammen, für wen lebe ich? Wenn ich für das Ansehen und die Anerkennung der anderen lebe, dann, sagen wir, natürlich ist es so, dass Kritik dann größere Konsequenz für mich und dann werde ich schneller unsicher. Oder je nachdem, wer mein Chef ist, demnach werde ich leben, werde ich Prioritäten setzen, wird das auch meinen Blick auf andere verändern. Und ich hoffe, wie auch immer du da unterwegs bist, dass du diese Frage nicht zu schnell wegschiebst. Man kann ja an dieser Stelle schnell sagen, Marco, ja, ich weiß, die Antwort ist Jesus und dann damit ist diese Frage erledigt. Ich will dich fragen, ob das wirklich so ist. Lebst du wirklich für ihn? Jesus ist die Grundlage deines Lebens. Und was bedeutet das jetzt? Die Gefahr ist genau, dass das passiert, was Paulus hier sagt, dass das alte Leben theoretisch vorbei ist. Ich die Sünde, ich weiß, das ist abgehakt. Gott ist mir gnädig und es läuft trotzdem so wie vorher. Und ich bestimme das und andere bestimmen das, was passiert. Aber Jesus hat eine relativ kleine, übersichtliche Funktion in dem Ganzen. Wenn es um die entscheidenden Fragen geht, gibt es doch viele andere Sachen, die in meinem Leben zum Zug kommen. Deshalb die Frage, wie ist das denn wirklich? Was ist denn, wenn, ich sag mal, der Weg mit Jesus ein Weg ist, wo du merkst, das macht weniger Spaß, das ist gar nicht so angenehm, so bequem, das ist etwas, was ich mir auch ein Stück oder was Kampf bedeutet. Das Dritte, deshalb, ich glaube, man muss sich an dieser Stelle immer wieder entscheiden. Ich entscheide, für wen ich lebe. Ja, das fängt an damit, dass ich eine grundsätzliche Entscheidung treffe. Ich will, dass Jesus mein Lebenschef ist. Das ist eine Entscheidung. Ich weiß nicht, wie du da unterwegs bist, ob du so eine Entscheidung schon getroffen hast, aber ich will dich ermutigen, das heute zu machen. Wenn du sagst, ja, ich habe das verstanden, ich will diese Beziehung zu Gott, ich weiß, dass Jesus gekommen ist, um für mich zu sterben und ich will mich darauf verlassen, ich will das glauben und ich will, dass Jesus mein Chef ist, ich will mit ihm leben, dann hoffe ich, dass du diesen Schritt tust und dass du das festmachst, indem du das Gott sagst. In deinen eigenen Worten, ganz schlicht, aber dass du Gott sagst, ich will mit dir leben, ich will auf dich vertrauen. Und was ich gelernt habe in der Bibel, wenn du dich ein bisschen auskennst, dann ist das, dass es ein Anfang ist für einen Prozess. Christsein ist nicht so, sagen wir, wie so ein Schalter umgelegt und dann volle Pulle und alles ist gut und ich brauch nie mehr über irgendwas nachdenken und alles ist super. So funktioniert Christsein nicht, sondern Christsein bedeutet, ich treffe jeden Tag wieder neu eine Entscheidung dafür, dass Jesus mein Chef ist. Ja, Paulus schreibt das hier, dass ich als Christ nicht so weitermachen kann wie vorher. Aber die Frage ist, morgen früh, wenn du aufstehst, willst du das immer noch? Und das zeigt sich in meinem Alltag. Deshalb noch einen vierten Schritt. Ich habe ihn genannt, ich wachse in meiner gesunden Abhängigkeit. Paulus schreibt hier in diesen Versen von einem neuen Dienst. Ich lebe in und für eine neue Ordnung, die Ordnung Gottes. Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass diese Bindung an Jesus bedeutet, dass sich im praktischen Leben, wie ich unterwegs bin, Dinge bewegen. Jesus als mein Chef, dass sich dann ganz konkret Dinge anders entwickeln, dass ich einsteige in einen Lernprozess. Und mir ist es deshalb gerade wichtig, dich zu fragen, bist du da immer noch in diesem Lernprozess? Wie leicht fällt es dir gerade zu sagen, Jesus, du bist wirklich Chef und ich tue, was du sagst. Und das ist, Jesus, mir fällt das manchmal schwer und das kostet sogar manchmal Tränen. Aber ich will, dass du mein Punkt bist, in dem sich alles andere trifft, meine ganzen Entscheidungen, die Fragen von Sinn im Leben, dass das aus deiner Perspektive kommt. Ich sag mal, Jesus, ich will auf dich schauen. Egal, nachts, wenn das Baby kräht und ich raus muss, um mich um das Baby zu kümmern. Jesus, ich mach das nicht wegen dem Aussterben der Menschheit mit diesem Baby, sondern ich mach das wegen dir. Jesus, ich freue mich auf das Wochenende und die Zeit mit meinen Freunden oder mit meinem Partner. Aber Jesus, diese Zeit am Wochenende und auch die Zeit dazwischen macht deshalb Sinn, weil ich mit dir unterwegs bin. Und ich will, dass du diese Zeit bestimmst, dass all das, was da passiert, deine Färbung hat. Jesus, ich will weiter von dir lernen. Jesus, manchmal, auch wenn das anstrengend ist, wenn das was kostet, ich will mit dir. Ich will in dieser gesunden Abhängigkeit leben und bleiben und von dieser gesunden Abhängigkeit heraus den Sinn meines Lebens von dir her mir erklären lassen, dass du in mir zum Zug kommst. Ich will euch mit einer Frage nach Hause schicken. Die Frage nochmal ganz zurück an den Anfang der Predigt. Was hättest du diesem 14-Jährigen für seinen Aufsatz gesagt? Wie hättest du das erklärt mit dem Sinn des Lebens? Was hättest du ihm aus deinem praktischen Vorgehen und welche Konsequenzen das hat, was hättest du ihm gesagt? Ich bin Gott sehr dankbar für diese Verse. Dankbar dafür, immer wieder auch angestupst zu werden und guckt, dieses, wie Paulus das fragt, mache ich jetzt einfach so weiter? Nee, kann ich nicht. Und das selber nochmal zu reflektieren, wie bin ich da gerade unterwegs? Wirklich? Soweit.